Vor allem und alles besteht durch ihn. Liebe Geschwister, ich werde heute zu euch reden über Jesus Christus, der wunderbarsten Person, die es gibt. Wenn wir seinen Namen hören, sollte unser Herz mit Freude erfüllt sein. Jesus Christus ist der einzige Retter der Menschheit. Ihn persönlich zu kennen, das heißt, auf geistlichem Gebiet ein Liebesverhältnis mit ihm zu haben, das ist ewiges Leben. Ihn nicht zu kennen, ihn abzulehnen, bedeutet ewiger Tod. Johannes 17,3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist der wichtigste Satz der Bibel. Erkennst du? Anerkennst du? Hast du ein ununterbrochenes Verhältnis mit Jesus Christus? Auf das, liebe Geschwister, kommt es an. Denn Errettung ist die Person Jesus Christus. Errettung ist nicht eine mathematische Gleichung, wie Rechtfertigung plus so viel Heiligung ist Errettung. Nein, Errettung ist ein geistliches Liebesverhältnis mit der Person Jesus Christus, wo du dein innerstes Wesen öffnest und er herrscht dort. Du öffnest die Herzenstür und Jesus tritt herein. Du machst keine eigenen, egoistischen Pläne mehr, sondern er sagt dir, was du tust. Im Buch Evangelisation heißt es im Englischen auf Seite 319, die Errettung ist nicht, getauft zu sein, nicht, weil unser Name im Gemeindebuch steht, nicht die Wahrheit zu predigen, sondern es ist ein lebendiges Verhältnis mit Jesus Christus zu haben. Erneuert zu werden im Herzen, die Werke von Jesus zu wiederholen, im Glauben, in Liebe zu unseren Mitmenschen, in Geduld, in Demut und Hoffnung. Jede Seele, die so mit Jesus Christus verbunden ist, wird ein erfolgreicher Missionar sein, zu allen Menschen, mit denen er in Verbindung kommt. Charakterweise sind wir, was wir lieben. Wenn Geld verdienen deine erste Liebe ist, dann wirst du ein Materialist sein. Wenn Essen deine erste Liebe ist, dann wirst du ein unersättlicher Genussmensch sein. Wenn das sexuelle Leben deine erste Liebe ist, dann wirst du ein leidenschaftlicher Mensch sein. Ist jedoch Jesus Christus deine erste Liebe, dann wirst du Gott immer ähnlicher werden im Charakter. Und ohne ihn kann auch kein Charakter wahrlich schön sein. Das Erkennungszeichen, welches das Christentum von allen anderen Religionen unterscheidet, ist die Person ihres Gründers, Jesus Christus. Andere Religionen halten Treue zu Prinzipien und Grundsätzen oder zu Naturgesetzen. Andere wieder halten Treue zu ihren Traditionen. Der Islam hält Treue zu einem Gesetzbuch. Die christliche Religion hingegen ist Treue gegenüber einer Person, der Person Jesus Christus. Während es durchaus denkbar wäre, dass die christliche Religion auch ohne eine Organisation existieren könnte, ohne einen Ritualismus, ist es aber unmöglich, an das Christentum zu denken, ohne der Person von Jesus Christus. Der Kern, das innerste Wesen des echten Christentums, ist eine geistliche Verbindung mit ihm zu haben. Und falls die Person Jesus Christus fehlt in unserer Religion oder falls er nicht der Mittelpunkt unseres Lebens ist, wird das menschliche Ego den Platz von ihm einnehmen und unsere Religion besteht nur noch aus Förmlichkeiten, Zeremonien und Festhalten von einer Sammlung von Doktrinen, was leider vielmals geschieht unter uns. Im Buch Evangelisation heißt es dort weiter auf 319, die Aufnahme von Gliedern, die nicht ein geändertes Leben führen, ist der Grund der Schwachheit der christlichen Gemeinde. Diese Tatsache wird oft übersehen. Einige Prediger haben einen so starken Wunsch, die Zahl ihrer Mitglieder zu erhöhen, dass sie es versäumen, über Sünde und unchristliche Lebensart zu predigen. Und weiter heißt es, der Herr kann heute nicht wirken, um viele Seelen zur Wahrheit zu bringen, weil es Gemeindeglieder gibt, die nie bekehrt waren oder rückfällig geworden sind. Welchen Einfluss würden diese unbekehrten Glieder auf die Neubekehrten ausüben? Würden sie die göttliche Botschaft, die sein Werk tragen soll, nicht wirkungslos machen? Liebe Geschwister, wir müssen der Welt eine Botschaft verkündigen, die im Gleichgewicht ist, balanciert, ausgeglichen, und der Mittelpunkt muss die Errettung vom ewigen Tod durch das Leben, das Kreuz und die Auferstehung von Jesus Christus sein. Das ist das Herz. Das ist das Evangelium. Lasst uns überall, wo wir hinkommen, von unserem Heiland erzählen, wie sehr wir ihn lieben, wie glücklich und dankbar wir sind, seine Nachfolger zu sein, weil er so ein einmaliges, gutes Leben geführt hat, wie unendlich groß seine Liebe ist und wie sehr er mit uns fühlt und leidet, was er für uns auf sich nahm. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, bevor wir jemals einen Zoologen hatten, hatten wir das Lamm Gottes. Bevor wir jemals einen Sternforscher hatten, hatten wir den hellen Morgenstern. Bevor wir einen Psychologen hatten, hatten wir jemanden, der unseren Verstand ordnete. Bevor wir jemals ein Bankinstitut hatten, hatten wir einen verborgenen Schatz. Bevor es jemals einen Bäcker gab, hatten wir das Brot des Lebens. Bevor es jemals einen Arzt gab, hatten wir den Balsam von Gilgad. Bevor es jemals einen Architekten gab, hatten wir den auserwählten, kostbaren Eckstein. Bevor wir jemals einen Bauunternehmer hatten, hatten wir den festen Grundbau. Bevor es je einen Blumenhändler gab, hatten wir die Narzisse Charons und die Lilie der Täler. Und bevor es je einen Geologen gab, hatten wir den ewigen Felsen. Hiob sagte: Siehe, Gott ist erhaben in seiner Kraft. Wer ist ein Lehrer wie er? So lasst uns über den leuchtenden Morgenstern Jesus Christus sprechen. Nachdenken über sein Leben, über seine Liebe zu uns, dann wird unser Herz von Liebe und Dankbarkeit erfüllt sein und wir werden die erste Liebe nicht verlassen. Wir bleiben heiß. Ja, liebe Geschwister, wir haben jemanden, dessen wir uns rühmen können und der immer für uns da ist. Im ersten Buch Mose ist er der Same des Weibes. Im zweiten Buch Mose ist er das Passahlamm. Im dritten Buch Mose ist er der Hohepriester. Im vierten Buch Mose ist er die Wolkensäule am Tag und die Feuersäule bei Nacht. Im fünften Buch Mose ist er ein Prophet, wie Mose. In Josua ist er der Fürst über des Herrn. In Richter ist er unser Gesetzgeber. In Ruth ist er unser Verwandter und Erlöser. Im ersten und zweiten Buch Samuel ist er unser vertrauenswürdiger Prophet. In den Büchern Könige und Chroniker ist er unser herrschender König. In Esra ist er unser treuer Schriftgelehrter. In Nehemia ist er der Wiederaufbauer der niedergerissenen Mauer des menschlichen Lebens. In Esther ist er der Herr der Vorsehung der Dinge, die er über Nacht ändert. In Hiob ist er unsere Morgendämmerung aus der Höhe, unser ewiger Erlöser. In dem Psalm ist der Herr unser Hirte. In Sprüche und Prediger ist er unsere Weisheit. In Hohelied ist er unser Geliebter und Bräutigam. In Jesaja ist er der Friedefürst. In Jeremia ist er der gerechte Zweig, die mahnende Stimme. In Klagelieder ist er der weinende Prophet. In Hesekiel ist er der himmlische Helfer in Not. In Daniel ist er der vierte Mann im brennenden Feuerofen. In Hosea ist er der treue Ehemann, für ewig verheiratet mit den Abtrünnigen. In Joel ist er der, der mit dem Heiligen Geist und Feuer tauft. In Amos ist er unser Lastenträger. In Obadja ist er der mächtige Erretter. In Jona ist er der große Missionar. In Micha ist er der vollkommene Schritt des Botschafters. In Nahum ist er der Rächer der Auserwählten Gottes. In Habakuk ist der Gottesevangelist, der ruft: Erneuert eure Werke. In Zephania ist er der Erlöser. In Haggai ist er der Wiederhersteller des Tempels Gottes. In Sacharja ist er die Quelle im Hause Davids gegen Sünde und Unreinheit. In Maleachi ist er die Sonne der Gerechtigkeit, die mit heilenden Strahlen aufgeht. In Matthäus ist er der Messias. In Markus ist er der Wunderheiler. In Lukas ist er der Menschensohn. In Johannes ist er Gottessohn. In der Apostelgeschichte ist er der Heilige Geist. In Römer ist er der, der uns rechtfertigt. In 1. und 2. Korinther ist er die Gabe des Heiligen Geistes. In Galater ist er der Befreier von der Verdammung des Gesetzes. In Ephesus ist er der Christus des unerforschlichen Reichtums. In Philippa ist er der Gott, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen. In Kolosser ist er die Fülle des leibhaftigen Gottes. In 1. und 2. Thessalonicher ist er der baldige kommende König. In 1. und 2. Timotheus ist er der Mittler zwischen Gott und Mensch. In Titus ist er unser treuer Prediger. In Philemon ist er ein Freund, der uns näher ist als ein Bruder. In Hebräer ist er das Blut des ewigen Bundes. In Jakobus ist er der große Arzt. In den Petrusbriefen ist er der Oberhirte, der bald erscheinen wird. In den Briefen des Johannes ist er ewige Liebe. In Judas ist er der Herr, der mit 10.000 und seinen Heiligen kommt. In der Offenbarung ist er der König der Könige und der Herr aller Herren. Er ist Abels Opfer, Noahs Regenbogen. Er ist Abrahams Opfertier und Isaaks Brunnen. Er ist Jakobs Leiter, Samuels Hüllhorn. Er ist Davids Steinschleuder. Er ist Jeremias Töpfer, der neue Tongefäße macht. Er ist Hiskias Sonnenuhr, des Johannes weiße Stadt mit Perlen ausgestattet. Er ist des Petrus heilender Schatten, das Taschentuch und die Schürze des Paulus. Er ist des Witwen Ehemann und des weisen Vater. Er ist die wertvolle Perle und der Fels im trostlosen Land. Er ist der Friedefürst und die Herrschaft deines und meines Lebens liegt auf seinen Schultern. Er ist Jesus Christus von Nazareth, der Sohn des lebendigen Gottes. Ist er der Mittelpunkt deines Lebens? Das ist die einzige wichtige Frage in deinem Leben. Kennst du ihn persönlich? Ist er dein persönlicher Freund und Heiland? Wenn wir Gott dienen und lieben und das tun, was er von uns erwartet, so müssen wir überzeugt sein, dass er uns in allen Situationen beschützen und auch helfen wird. Wir brauchen uns vor nichts zu fürchten. Die drei jungen Männer, Sadrach, Meschach und Abednego, mussten einen persönlichen Entschluss fassen, nämlich entweder dem König gehorchen und sich vor einem goldenen Bild beugen, oder Gott treu sein und in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Wie ein zu Petrus, so sagt doch unser Heiland heute zu uns: Der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Gott hat Satan erlaubt, uns zu prüfen, in unserem Leben einzugreifen, um festzustellen, ob wir Satan einen Raum in unserem Leben geben oder nicht. Satan will sehen, ob er irgendeine Wurzel in uns finden kann, so dass er sagen kann, dieser Mensch gehört mir. Ja, erst in der Krise zeigt sich, wessen Geistes Kinder wir sind. Gott ruft dich durch Schwierigkeiten in eine tiefe, engere Beziehung mit ihm. Gott wünscht, dass du reiner lebst, näher zu ihm trittst, schnurgerade läufst. Gott wünscht, dass du mehr betest, als du es bisher getan hast, dass du die Gemeinschaft zu ihm suchst. Gott möchte, dass du seine Kraft mehr fühlst als je zuvor in deinem Leben. Und um das zu erreichen, erlaubt Gott dem Teufel, dass er dir nahe kommt, dich schlägt, um zu sehen, aus welchem Material du gebaut bist. Du wirst geprüft werden und ob du dich der Welt beugst oder ob du bereit bist, für deine Überzeugungen zu leiden oder gar zu sterben. Gerade heute leben wir im Zeitalter des Kompromisses. Wenn Prüfungen über uns kommen, sollten wir wissen, dass der Herr unsere Treue prüft. Und zwar in allen Lebenslagen. Im Propheten und Könige heißt es hierzu auf Seite 122, Satan greift die Seele in der Zeit ihrer größten Schwachheit mit den heftigsten Versuchungen an. Mit dieser Taktik hat er auch den Sohn Gottes zu überwältigen gehofft, konnte er doch durch sie schon viele Siege über Menschen davontragen. So ist es auch heute. Wenn von allen Seiten Zweifel auf uns einstürmen, wenn die Verhältnisse uns erschrecken oder wenn Armut und Elend uns zu schaffen machen, sucht Satan unser Vertrauen zum Herrn zu erschüttern. Gerade dann hält er uns unsere Fehler vor und will uns dazu bringen, Gott zu misstrauen und seine Liebe in Frage zu stellen. So hofft er, die Seele zu entmutigen und unseren Halt an Gott zu erschüttern. Wie heiß die brennenden Öfen in unserem Leben heute auch sein mögen, liebe Geschwister, werft euer Vertrauen nicht weg. Es kann deine Ehe sein, welche der Teufel zerstören will, oder eins deiner Kinder, welches der Familie Schwierigkeiten und große Sorgen macht. Es könnte eine Krankheit sein, die deinen Körper, den der Teufel vernichten will, weil er weiß, dass sein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes geworden ist. Vielleicht sind es Schmerzen in deiner Seele, weil Dinge geschehen sind in deinem Leben, worüber du mit keinem Menschen reden kannst. Es tut weh und du bist deprimiert. Ja, du befindest dich in einem heißen Ofen und die Flammen schießen hoch über dich hinaus. Und dennoch vermag Satan über niemanden die Oberhand zu gewinnen, der Gott zu seiner Zuflucht macht. Liebe Geschwister, das Gebet bringt uns in innige Gemeinschaft mit Jesus. Es gibt kein Kapitel unserer Lebensgeschichte, das er nicht lesen könnte. Keine Lebenssituation, die sich mit seiner Hilfe nicht meistern ließe. Kein Schaden kann uns treffen, keine Angst uns quälen, keine Freude uns beglücken, kein Seufzer unseren Mund entschlüpfen, ohne dass unser himmlischer Vater davon weiß und sich darum kümmert. All unsere Bedürfnisse, Freuden, Sorgen und Ängste können wir zu ihm bringen. Wir können ihn damit weder belasten noch ermüden. Beten ist das Öffnen des Herzens gegenüber Gott wie bei einem Freund. Das Auge des Glaubens wird die Nähe Gottes wahrnehmen und der Beter kann kostbare Beweise der Liebe und Fürsorge Gottes für ihn erkennen. Ja, es sind die Siege, die im Sprechzimmer Gottes errungen werden, wenn ernster, verzweifelt kämpfender Glaube den Arm des Mächtigen ergreift. Keiner wird in seinem Ringen allein gelassen. Engel unterstützen und bewahren alle, die demütig vor Gott wandeln. Niemals wird unser Herr jemanden im Stich lassen, der ihm vertraut. Während seine Kinder sich ihm nahen, um vor dem Bösen bewahrt zu werden, pflanzt er für sie in Liebe und Erbarmen ein Banner vor dem Feind auf. Er sagt, rühre sie nicht an, sie sind mein. In meine Hände habe ich sie gezeichnet. Halten wir unsere Augen fest auf Jesus gerichtet, dann wird er uns bewahren. Wenn wir auf Jesus sehen, sind wir sicher. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Satan kann niemals jemanden überwinden, dessen Herz auf Gott gerichtet ist. Ja, die Drohungen des Königs waren vergeblich. Er vermochte die Männer nicht von ihrer Treue zum Herrscher des Weltalls abzubringen. Gefasst schauten sie auf den glühenden Ofen. Ihr Glaube war zu stark. Als sie verkündigten, eher zu brennen, als sich zu beugen, da kam ein Entzücken durch die himmlischen Höfe. Als die drei Männer voller Glauben und Vertrauen riefen, unser Gott kann uns erretten, da stand der vierte Mann auf von seinem Thron im Himmel und machte sich auf zu einem Flug nach Babylon. Und als die drei Männer in ihren Mänteln, Hosen, in ihrer Kleidung, gebunden in den glühenden Ofen geworfen wurden, vergaß er die Seinen nicht. Er offenbarte sich ihnen als der Erlöser in menschlicher Gestalt, und gemeinsam gingen sie mitten im Feuer umher. In der Gegenwart dessen, der auch Herr über Hitze und Kälte ist, verloren die Flammen ihre verzehrende Kraft. Auch die Trübsalzeit, die dem Volk Gottes bevorsteht, wird einen so unerschütterlichen Glauben erfordern. Liebe Geschwister, lasst den Glauben zur Erfahrung werden. Der Glaube erleichtert jede Last und nimmt jede Müdigkeit. Fügungen, die dir jetzt geheimnisvoll erscheinen, wirst du bei fortgesetztem Vertrauen zu Gott verstehen lernen. Wandle im Glauben den Weg, den er für dich ausersehen hat. Lebendigen Glauben ausüben bedeutet Zunahme an geistlicher Kraft und Entwicklung eines unerschütterlichen Vertrauens. So wird der Mensch zu einer siegreichen Macht. Vor dem Anspruch des Glaubens schwinden die Hindernisse, die Satan dem Christen in den Weg gelegt hat. Denn die himmlischen Höfe kommen ihm zu Hilfe. Ein Mensch, der sich völlig auf Christus verlässt, ist unbesiegbar. Ist uns das bewusst? Mit all seinem bösen Heer kann Satan nicht einmal die Schwächsten der Heiligen Gottes verderben. Engel, starke Engel werden sie schützen und um ihretwillen wird sich der Herr als Gott aller Götter offenbaren, der diejenigen, die sich ihm anvertrauten, wirklich retten kann. Kennt ihr die Macht und die Herrlichkeit Gottes, die uns verheißen hat? Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, 10. Ja, liebe Geschwister, kennt ihr den vierten Mann im glühenden Feuerofen? Vertraut ihr ihm? Liebt ihr ihn? Liebt ihr ihn mehr als alles andere auf der Welt? Habt ihr tiefstes Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm? Habt ihr Freude am Herrn? Nehemia sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Paulus spricht, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Petrus schrieb, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher Freude. Habt ihr Freude? Wahre Freude? Gebt eure Freude niemals auf. Denn ihr wisst, mein Erlöser ist 100% zuverlässig. Jesus Christus ist der einzige Erretter der Welt. Denkt über seine Liebe nach, über die Schönheit und Vollkommenheit seines Wesens. Der sich selbst verleugnete Jesus, der demütige Jesus, der reine Jesus und der heilige Jesus. Der unvergleichlich liebevolle Jesus. Darüber, liebe Geschwister, sollten wir nachsinnen. Wir brauchen eine klarere Erkenntnis von Jesus und ein umfassenderes Verständnis vom Wert der ewigen Wirklichkeit. Je mehr wir von Gott lernen, desto größer wird unsere Bewunderung seines Wesens sein. Mit wachsender Erkenntnis werden unsere Herzen in ehrfurchtsvoller, stürmischer Liebe zu unserem Heiland erglühen. Erstens, unser Erretter musste eine göttliche Person sein. Jeremia 23,6. Und das ist der Name, den man ihm geben wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Zweitens, unser Herr muss zur gleichen Zeit ein Mitglied der Menschheit sein. 3. Mose 25, 48. So soll, nachdem er sich verkauft hat, Lösungsgeld für ihn bestehen. Einer von seinen Brüdern kann ihn auslösen. Drittens, unser Erretter musste eine menschliche Natur haben. Das finden wir in Lukas 1, 35. Das Heilige, das von dir geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Viertens, unser Erretter durfte keine sündhaften Taten begehen. Johannes 8, 46. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Fünftens, unser Erretter musste jede Prophezeiung des Alten Testaments betreff des Messias erfüllen. Sechstens, unser Erretter musste für unsere Sünden am Kreuz sterben. Und siebtens, unser Erretter musste von den Toten auferstehen. Psalm 16, 10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sehe. Alle Qualifikationen hat er erfüllt. Jesus ist unser Erretter, unser Erlöser. Ja, die ganze Dreieinigkeit hat in dieser Errettungstätigkeit teilgenommen. Kolosser 2,9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Jesus Christus gab der Menschheit das Gesetz Gottes, welches uns Rebellen alle zum ewigen Tod verurteilt. Aber Jesus Christus gab uns auch seine wunderbare Gnade. Diese Gnade bietet den Menschen Vergebung der Sünden durch sein Blut. Diese Gnade macht es möglich, dass wir Kinder Gottes werden können durch die Neugeburt. Diese Gnade gibt uns Kraft Gottes, seine Gebote zu halten, durch den Heiligen Geist, nachdem wir neugeboren sind. Diese Gnade rettet für ewig die, welche an Jesus Christus glauben, ihm vertrauen und ihn von ganzem Herzen lieben. Diese Gnade lässt uns von ganzem Herzen und voller Freude ausrufen, Christus ist mein Leben. Und so beschreibt die Bibel dieses Wunder, wie die zweite Person der Dreieinigkeit diesen wunderbaren Plan ausführte. In Philipper 2, Verse 5 bis 8 steht er. Dort heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen festzuhaltenden Besitz ansah, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Um uns und dem ganzen Weltall seinen demütigen, liebenden Charakter zu beweisen, wurde Jesus Christus, der von Ewigkeit her gleich war dem Vater, Sohn. In Philipper 2 haben wir gerade gehört, dass Jesus Gott gleich war, aber er wurde ein Sohn. Und in Jesaja 9,6 lesen wir, dass Jesus Christus Vater der Ewigkeit genannt wird. Genau gleich wie der Vater, aber er wurde Sohn. Jesus ging in seiner Erniedrigung tiefer und tiefer, bis es keine Tiefen mehr gab, zu denen er herabsteigen konnte. Er ging 7 Stufen herunter, bis in den zweiten Tod hinein, um die Menschheit zu retten. Die erste Stufe herunter, er wurde Sohn. 1. Chroniker 17,3. Ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Zweite Stufe herunter. Er wurde Erzengel. Das lesen wir in Daniel 12,1, Judas 9, in Offenbarung 12,7 heißt es, und es entstand ein Kampf im Himmel. Erzengel Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Ja, er kämpfte gegen ein Drittel der Engel, die gegen Gott rebellierten. Dann wurde Jesus ein Mensch. Die dritte Stufe herunter, er wurde ein Mensch. Das lesen wir in Johannes 1,14. Und das Wort Jesus wurde Fleisch. Die vierte Stufe herunter, er wurde Sünder. Das lesen wir in 2. Korinther 5,21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Dann ging er weiter für uns herunter, die fünfte Stufe. Jesus nahm den Fluch des Kreuzes auf sich. Das steht in Galater 3,13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Die sechste Stufe herunter. Jesus ging in den ersten Tod. Hebräer 2,14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und die siebte und letzte Stufe herunter, Jesus ging in den zweiten Tod. Hebräer 2,9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Liebe Geschwister, von dem höchsten Punkt zu dem niedrigsten Punkt herunter, für uns. Nichts ist zu vergleichen mit der selbstverleugnenden Tat, der selbsterniedrigsten Tat der zweiten Person der Gottheit. Jesus wurde ein Sohn, indem er die Form eines menschlichen Körpers annahm und sich auf die menschliche Natur begrenzte. Damit überbrückte Gott die Kluft zwischen der Unbegrenztheit und der Begrenztheit, zwischen der Unendlichkeit und der Endlichkeit. Da Jesus sündenlos war, unschuldig, konnte ihn der Teufel und der Tod nicht in Gefangenschaft halten. Und wie sich Jesus siebenmal erniedrigte, so wurde er von seinem Vater siebenmal erhöht. Wie? Nach seinem Tod ging er sieben Stufen herauf. Der erste Schritt, die erste Stufe, die Auferstehung. Matthäus 28,6. Die zweite Stufe herauf, die Himmelfahrt. Apostelgeschichte 1,9-10. Die dritte Stufe herauf, an Pfingsten, die Krönung im Himmel. Das lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 4, Verse 10 und 11 und Kapitel 5, die Verse 9-14. Dann die vierte Stufe herauf, Jesus, unser Hohepriester im Tempel Gottes. Das lesen wir im Hebräer 2,17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern gleich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Oder auch Hebräer 8,1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen. Wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Die fünfte Stufe, Jesus, unser Fürsprecher, 1. Johannes 2,1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Die sechste Stufe herauf. Jesus ist der Herr der Herren und der König aller Könige. Offenbarung Kapitel 17, Vers 14 und Kapitel 19, Vers 16. Und die siebte Stufe, der letzte Schritt herauf. Jesus ist der Herrscher des Weltalls, gleichgestellt mit seinem Vater. Das lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 28. Dort heißt es, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Und in Offenbarung Kapitel 3, 21 heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ja, Vater und Sohn sitzen wieder gemeinsam auf dem Thron. Siebenmal herunter, siebenmal wieder herauf. Und das ist auch der offizielle Weg in den Himmel für uns. Schande, Trübsal zuerst, herunter, niedriger, und dann kommt die Ehre. Als der Sohn Gottes unter uns wohnte, nahm er das gleiche Prinzip an für sein eigenes Leben, das er für uns Menschen und alle erschaffenen Wesen bestimmt hat. Dieses Grundprinzip, eines der größten in der Bibel, lesen wir in Lukas 14, 11. Dort heißt es, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das Menschwerden Gottes ist eines der größten Ereignisse in der Geschichte des Weltalls. Es bedeutet, dass Gott, den wir niemals kennenlernen könnten durch eigenes Forschen, hat sich selbst bekannt gemacht. Als er noch am Kreuze hing, war es, als ob er sein innerstes Wesen öffnete und zu uns allen sagte, kann ich niedriger gehen? Kann ich euch mehr zeigen, wie sehr ich euch liebe? Und das ganze Weltall muss geschrien haben, nein. Die ganze Welt gehörte ihm. Doch er entäußerte sich selbst so sehr, dass er während seines Dienstes von sich sagte, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber des Menschensohn hat nichts, da er sein Haupt hinlege. Durch Jesus Christus kam Gott in unser Raum und Zeit hinein. Die Bibel sagt uns, dass in Jesus Christus die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. Es war Gottes Ratschluss, in Jesus Christus seine ganze Fülle wohnen zu lassen. Kolosser 1, 19. Im Bibelkommentar heißt es, das Werk der Erlösung wird als Geheimnis bezeichnet. Und es ist wirklich das Geheimnis, wodurch allen, die da glauben, ewige Gerechtigkeit gebracht wird. Als Folge der Sünde stand das Menschengeschlecht in Feindschaft zu Gott. Zu einem unendlichen Preis und durch einen schmerzhaften Vorgang, geheimnisvoll für Engel sowie Menschen, nahm Christus die menschliche Natur an. Die menschliche Natur anzunehmen war ein größerer Schmerzensprozess als die Kreuzigung. Im Bibelkommentar heißt es hier weiter, wenn wir ein schwieriges Problem studieren wollen, dann lasst uns zuerst unsere Gedanken an dem Erstaunlichsten verweilen, das sich je auf Erden oder im Himmel zugetragen hat, die Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Die Fleischwerdung von Jesus Christus war eine Tat der Selbstaufopferung. Die Menschwerdung Jesu Christi wurde angedeutet im Alten Testament, zum Beispiel der brennende Dornenbusch. Moses konnte ihn ansehen und trotzdem leben. Das Zeichen des Symbols Jesus Christus. Die Wolkensäule am Tag, die Feuersäule in der Nacht, welche sterbliche Menschen sehen konnten, ohne dass sie verzehrt wurden. Und am Versöhnungstag nahm der Hohepriester sein herrliches, prunkvolles Kleid ab und zog das einfache, gewöhnliche, alte Kleid des Priesters an. Als Jesus Christus, der Sohn Gottes, ein Mensch wurde, als er unsere Sünden und Schuld auf sich nahm, als er am Kreuze hing, in den ersten und in den zweiten Tod für uns ging, erschütterte dies das ganze Weltall. Jesus opferte alles, was ihm gehörte. Ja, er gab sogar sich selber auf. So, dass er retten konnte, was verloren war. Liebe Geschwister, er wurde arm aus Liebe zu uns. Er wurde ein Fluch aus Liebe zu uns. Er wurde ein Sünder aus Liebe zu uns. Er ging in den Tod aus Liebe zu uns. Als Mensch hatte Jesus Hunger. Als Gott ist er das Brot des Lebens. Als Mensch sagte er, mich dürstet. als Gott, sagte er, wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Als Mensch war er müde. Als Gott gibt er allen Ruhe, die zu ihm kommen. Als Mensch betete er. Als Gott hört und er hört er unsere Gebete. Als Mensch weinte er. Als Gott wischt er alle unsere Tränen ab. Als erdgeborener Mensch war er sterblich. Als Sohn Gottes aber ist er die Quelle allen Lebens. Ja, er hätte der Macht des Todes widerstehen. Er hätte sich weigern können, unter die Herrschaft des Todes zu kommen. Aber er legte freiwillig sein Leben ab, damit er Leben und Unsterblichkeit ans Licht bringen konnte. Er trug die Sünden der Welt und nahm deren Fluch auf sich. Er gab sein Leben dahin, damit wir Menschen nicht des ewigen Todes sterben müssen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere alle Sünden auf ihn. Ja, das kann doch nur Liebe und Vertrauen in dir und mir bewirken. Wenn uns das nicht bewegt, bekehrt, kann uns nichts bekehren. Und so sagen wir mit dem Psalmisten, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Wen habe ich im Himmel außer dir, Herr? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Liebe Geschwister, die Liebe zu Gott ist die alleinige Grundlage des Glaubens. So schrieb Paulus im Philipper, und um das bete ich, dass eure Liebe zu Jesus noch mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Und im Psalm 27 bringt David seine Liebe und sein Vertrauen zu unserem Heiland zum Ausdruck. Dort heißt es in den Versen 1 bis 3, der Herr ist mein Licht und mein Glück, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Schutz meines Lebens, vor wem sollte ich erschrecken? Böswillige Leute machen sich an mich heran, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen. Es waren meine Gegner und meine Feinde, doch sie mussten scheitern und stürzen. Auch wenn ein Heer mich belagern sollte, bleibt mein Herz ohne Furcht. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbrechen sollte, halte ich trotzdem an meinem Vertrauen fest. Im Hebräer sagt Paulus, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor uns liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und damit die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und Johannes schrieb auf der Insel Patmos, fürchtet nun nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wie ein Ohr hat der Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Jesus ermahnt uns eindringlich, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Liebe Geschwister, der Feind kann niemals jemanden aus Jesus' Hand reißen, der seinen Verheißungen aufrichtig glaubt. Deshalb halte fest an Trost, Glauben und Hoffnung an dem, was Gott dir in seinem Wort gegeben hat. Halte fest an allem Licht, was du vom Himmel empfangen hast. Alles, was getan werden konnte, um uns zu erheben, ist bereits getan worden. Vertraue, glaube fest an den 4. Mann im Feuerofen. Habe Gemeinschaft mit ihm jeden Tag. Erzähle ihm von deinen Sorgen. Mache ihn zu deinem Ratgeber in all deinen Lebenslagen. Er ist dein Freund und dein Erlöser. Dein Glaube darf die Verheißungen Gottes nicht loslassen, auch wenn er auf seine Gebete nicht sofort eine Antwort erkennt oder empfindet. Im Hebräer 11,6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Dann wirst du die Verheißung aus 1. Korinther 2,9 erleben. Dort heißt es, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Amen.